Im September, da hat Malawi einen neuen Präsidenten gewählt. Amtsinhaber Lazarus Chakwera wurde abgewählt. Der neue Präsident heißt Peter Mutharika. Der regierte schon von 2014 bis 2020 und zeigt mal wieder, Alter schützt vor Präsidentschaft nicht. Mutharika ist bereits 85 Jahre alt. Mindestens so wichtig wie das Ergebnis ist aber, der Machtwechsel in Malawi verlief mal wieder friedlich. Und das passt zum Land. Malawi erlebte noch nie einen Bürgerkrieg. Die Kriminalität ist vergleichsweise gering. Es gibt keine Reisewarnungen vom Auswärtigen Amt. Gleichzeitig zählt Malawi zu den ärmsten Ländern der Welt. Knapp 3/4 der Bevölkerung leben in extremer Armut, also von weniger als $2,15 am Tag. Warum ist Malawi so arm und trotzdem so sicher? Und schließt sich das überhaupt aus?
Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
Im Sommer war ich für 2 Wochen in Malawi unterwegs und habe mich mit dieser Frage beschäftigt. Ist Malawi das ärmste, sicherste Land der Welt? Die Konrad-Adenauer-Stiftung spricht zumindest von der ärmsten Demokratie der Welt. Und in der Tat, wenn man sich vergleichbar arme Länder wie Mosambik, den Südsudan oder die Zentralafrikanische Republik anschaut, dann merkt man, viele dieser Staaten sind politisch instabil. Es herrscht oder herrschte Krieg. Natürlich läuft auch in Malawi nicht alles super, ganz offensichtlich. Und es kommt natürlich auch immer auf die Definition von Armut an. Trotzdem scheint Malawi eine Art positive Ausnahme zu sein. Bei der Suche nach Erklärungen für Malawis Stabilität und Sicherheit haben sich mir 4 maßgebliche Ursachen offenbart. Die erste ist eine alte Lebensphilosophie der Bantu. Das ist ein Sammelbegriff für mehr als 400 Volksgruppen in Zentral-, Ost- und Südafrika. Diese Philosophie heißt Ubuntu. Übersetzt bedeutet das in etwa Menschlichkeit oder Nächstenliebe und beschreibt einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, ohne den die Menschen in der vorkolonialen Zeit eigentlich nicht überleben konnten. Geschrieben tauchte der Begriff erstmals im 19. Jahrhundert auf und trägt heute in vielen Ländern ganz unterschiedliche Namen, in Malawi Ubuntu. Diese gemeinschaftsorientierte Weltsicht hält die Gesellschaft in Malawi seit mehr als 100 Jahren zusammen. Das hat mir die Entwicklungsexpertin Tokozile Chizala erklärt, die in Malawi bereits für die Vereinten Nationen und die Entwicklungsprogramme der USA und von Großbritannien gearbeitet hat.
Ubuntu Philosophy is what holds together our social cohesion. It's grounded in the principles of dialogue. And as a consequence, our social cultural norms require us, lend themselves more to us talking to one another, discussing, as opposed to the alternative with conflict.
Auch Nelson Mandela oder Desmond Tutu in Südafrika haben sich in der Versöhnung nach der Apartheid immer wieder auf die Prinzipien von Ubuntu berufen. In Malawi spielt die Philosophie noch immer eine große Rolle, denn ein Großteil der Bevölkerung lebt auf dem Land. Hier herrschen oft noch vorkoloniale Herrschaftsstrukturen und traditionelle Führer haben in vielen Regionen des Landes noch immer einen großen Einfluss. Das ist Grund 2 für die Stabilität. Denn die Führer entscheiden etwa darüber, wer welches Land bekommt und lösen vor allem lokale Konflikte. Ihre Anführerrolle geben sie in der Regel an einen Nachkommen weiter. Das ist zwar nicht demokratisch, aber anerkannt und in staatliche Institutionen eingebunden.
If you go down to the district level, for example, you find that there are structures that are set up to help with mediating and to help with resolving any conflicts that emerge. So there's that strong culture of coming together, really bridging the formal and the traditional institutions and structures to arrive at some kind of agreement.
Der dritte Baustein für die heutige Stabilität liegt in der politischen Geschichte Malawis. 1964 erlangte es die Unabhängigkeit vom Kolonialherren Großbritannien, der es bis dahin Nyasaland genannt hatte. Der erste Präsident, Hastings Banda, gab dem Gebiet den heutigen Namen Malawi. Er führte ein Einparteiensystem ein, das auf 4 Eckpfeiler setzte. Einigkeit, Loyalität, Gehorsam und Disziplin. Fast 30 Jahre lang regierte Banda als Diktator und ging hart gegen politische Gegner und kritische Medien vor. Erst 1993 endete sein Regime mit einem friedlichen Referendum und den ersten freien Wahlen im Jahr 1994. Die Eckpfeiler von Bandas Politik sind durch diese lange Diktatur noch immer in der Gesellschaft verankert. Und ein weiterer Baustein dafür, dass die Menschen in Malawi bis heute größtenteils friedlich zusammenleben. So sieht es zumindest Joseph Chunga, der am Zentrum für Sozialforschung an der Universität von Malawi arbeitet.
But when you ask them, okay, whether you would like to have a neighbor from another tribe or from another region, people have no problem at all. You say, I would be perfectly happy having a neighbor from anywhere. So I would say one explanation could be the legacy of the one-party system.
Chunga und andere Experten in Malawi haben mir noch einen vierten Grund für die Stabilität genannt. Die Armut im Land betrifft fast jeden. Anders als etwa in Nigeria oder in Südafrika ist die Vermögensungleichheit in Malawi sehr gering. Kurzum, es gibt in Malawi nicht viel, um das es sich zu kämpfen lohnt. Das Ganze ist natürlich keine vollständige Analyse, aber diese vier Gründe habe ich gefunden, die zeigen, warum Malawi, anders als vergleichbar arme Staaten, nie größere Konflikte zwischen Volksgruppen oder Religionen erlebt hat. Die Umuntu-Philosophie, die traditionellen Führer, das Einparteiensystem und die geringe Ungleichheit. Allerdings ist das nicht unbedingt ein positiver Widerspruch, erklärt Joseph Chunga.
We seem to be fine in terms of stability and being peaceful, okay? Which is a positive contradiction, so to say. But we can also say we've been all this peaceful, but we're not making progress development-wise. It's kind of a negative contradiction. I don't know which line you're looking at.
Warum also ist Malawi so arm? Auch hier lohnt sich ein Blick in die Geschichte. Malawi hat keinen eigenen Zugang zum Meer. Im Nordosten führt der Weg zum Indischen Ozean durch Tansania, im Osten und Süden durch Mosambik. Als Binnenstaat ohne Meereszugang war der Zugang zum Handel deshalb für Malawi schon immer schwierig. Zudem leiden sie heute noch unter den Folgen der Kolonialzeit. Ab 1891 wurde das heutige Malawi von Großbritannien als Protektorat kolonialisiert und verwaltet. Viele Menschen verloren ihren Zugang zu Bildung und Land. Vor allem liegt in der Kolonialzeit aber der Ursprung für Malawis heutige Wirtschaftsstruktur. Denn im Land gibt es fast keine verarbeitende Industrie oder Fabriken, erklärt die Entwicklungsexpertin Tokozile Chisala.
Malawi was not known for its mineral reserves. So that was more a concern of Zimbabwe and Zambia. Malawi perhaps was identified more for a source of labor, and it was identified more as well for a source of agricultural produces.
Diese Strukturen wirken bis heute nach. An vielen Orten in Malawi, da wirkt es, als wäre die Zeit stehen geblieben. Wer durch das Land fährt, sieht kaum Fabriken oder Traktoren. Die Bauern arbeiten mit Pflug und Spitzhacke, viele haben weder künstliche Bewässerung noch Strom. Dazu wurde die Wirtschaft in Malawi nie diversifiziert. Noch heute leben mehr als 60% der Einwohner von der Landwirtschaft. Die britischen Kolonialherren und auch Diktator Banda setzen dabei vor allem auf den Tabakanbau. Der macht bis heute einen Großteil der malawischen Exporte aus. Diese extreme Abhängigkeit ist natürlich ein Problem. Denn viel Geld verdienen die Bauern mit Tabak nicht, die Preise auf dem Markt schwanken stark. Neben Tabak dominiert vor allem Mais die Anbauflächen in Malawi. Der kommt in der traditionellen afrikanischen Küche aber eigentlich gar nicht vor, wurde ebenfalls durch die Kolonialbesetzung eingeführt. Dennoch vergeht für viele Menschen in Malawi heute kein Tag ohne Nsima, ein Brei aus Maismehl. Der macht zwar satt, liefert aber kaum Nährstoffe. Ein Großteil der Menschen leidet deshalb unter Mangelernährung. Schon diese Wirtschaftsstruktur sorgt in Malawi seit Jahrzehnten für eine Ernährungsunsicherheit und Armut. Nun kommt eine weitere Sorge dazu, der Klimawandel.
We have been poor before the climate changed. Let us start from there. If you go back to the 60s, you know, things start changing. If you talk to the weather scientists in Malawi, they will tell you that, for example, cyclones in the 80s, it will be once every maybe 15 or 20 years.
Das sagt Chikondi Chavuta. Sie ist Expertin für Klimagerechtigkeit bei der Hilfsorganisation CARE. Seitdem nimmt die Frequenz der tropischen Wirbelstürme stetig zu. Besonders verheerend Zyklon Ida im Jahr 2019. Damals gab es in Malawi etwa 60 Tote, zahlreiche Häuser und Ernten wurden zerstört. Noch schlimmer traf das Land dann Zyklon Freddy im Jahr 2023. Mehr als 1000 Menschen starben, fast 200.000 mussten ihre Häuser verlassen. Doch es sind nicht nur Wirbelstürme. Die Klimaveränderungen zeigen sich auch durch extremen Niederschlag auf der einen Seite und Dürren und steigende Temperaturen auf der anderen. Der Klimawandel bedroht deshalb nicht nur die Existenz der Menschen, sondern schadet auch massiv der Wirtschaft in Malawi.
Our GDP gets slashed and slashed just because of this impact. Every year we are experiencing the impact. This year, let's talk about the current. Right now, government is definitely going to debt again to cover for the shortage of production, crop production that has been caused by the poor rains that happened this year.
Das Problem, und das nicht nur bei den Folgen der Klimakrise, wie viele afrikanische Staaten ist Malawi bereits seit Jahren hoch verschuldet. Der kleine Staatshaushalt ist extrem abhängig von Krediten und Entwicklungsgeldern. Das schränkt die Möglichkeiten der Regierung Malawis ein und erschwert eine langfristige und nachhaltige Entwicklung. Doch nicht alle Ursachen für Malawis Armut hängen mit der Geschichte und externen Faktoren zusammen. Auch die Politik der vergangenen Jahre hat ihren Anteil, sagt zumindest die Entwicklungsexpertin Thokozile Chizala. Denn das wenige Geld werde von der Regierung nicht zielorientiert eingesetzt.
We also suffer from coordination failures. And those coordination failures, they manifest in multiple different ways. We need to recognize the fact that we have struggled with corruption. We have struggled with weak public financial management. I think together those three areas have really sustained poverty in Malawi.
Im Korruptionsindex von Transparency International etwa liegt Malawi auf Rang 107 von 180. Malawis letzter Präsident Lazarus Chakwera trat 2020 eigentlich mit dem Versprechen an, die Korruption zu bekämpfen. Die Lage hat sich laut dem Index in den vergangenen Jahren aber nur minimal verbessert. Zudem gab es bei den Wahlen 2019-2020 und auch in diesem Jahr vor den Wahlen vereinzelt Proteste, auch mit Gewalt. Das zeigt, friedliche Machtübergänge, politische Stabilität und geringe Kriminalität sind in Malawi keine Garantie für die Zukunft. Und Ruhe und Sicherheit im Land allein reichen den Menschen in Malawi nicht aus. Laut dem Afrobarometer, einem Zusammenschluss unabhängiger Meinungsinstitute auf dem Kontinent, sagen rund 3/4 der Menschen in Malawi, dass sich ihr Land in die falsche Richtung entwickelt. Und viele glauben nicht daran, dass sich das mit dem neuen Präsidenten ändert. Die Bevölkerung wird sich laut Prognosen der Vereinten Nationen und Malawis Statistikbehörde bis 2050 beinahe verdoppeln. Die vielen jungen Menschen brauchen Essen, Jobs und eine Perspektive. Gleichzeitig fehlen mehr als 350 Millionen US-Dollar, die aus den USA kamen, bis die Regierung von Donald Trump die Entwicklungsbehörde USAID auflöste. Und auch die Folgen des Klimawandels werden das Land immer stärker treffen, wenn Malawi und vor allem die internationale Gemeinschaft nicht entschlossen einschreiten. Was muss also passieren, damit Malawi sicher bleibt und zugleich die Armut überwindet? Malawis Regierung setzt auf die Agenda 2063. Diese Entwicklungsstrategie ist an die gleichnamigen Pläne der Afrikanischen Union angelehnt. Diese will bis zu diesem Jahr unter anderem den Freihandel auf dem Kontinent ausweiten, die Infrastruktur und die Industrialisierung voranbringen. Letzteres wäre in Malawi besonders für die Landwirtschaft notwendig, denn die meisten Bauern produzieren noch immer nur für den eigenen Verbrauch, sagt Bertha Bengara Chikadza, Wirtschaftsprofessorin an der University of Malawi.
So we're talking about agriculture, moving away from the subsistence farming, which we are doing before, the small-scale agriculture to large-scale agriculture. They are terming it mega farming. And they are saying they are actually giving in loans to those who are into these mega farms, maybe 10 hectares or more, and they're giving them maybe equipment.
Auch im Bergbau sieht Malawis Regierung Potenzial. Zwar verfügt das Land nicht über so große Rohstoffvorkommen wie andere Staaten in Afrika, also kein Gold, Kupfer oder Diamanten, dafür aber Uran für die Atomenergie, Titan für Farb- und Kunststoffe und seltene Erden, etwa für Elektronikprodukte. Vor wenigen Monaten unterzeichnete Malawi zwei Investitionsabkommen im Bergbau mit chinesischen Unternehmen mit einem Gesamtvolumen von rund 12 Milliarden US-Dollar. Wie in vielen Ländern auf dem Kontinent schielt China auf die Rohstoffe und würde sie am liebsten unverarbeitet exportieren. Für Malawi wäre es aber entscheidend, dass die Rohstoffe im Land vor dem Export erst verarbeitet werden, denn ansonsten würde das bedeuten, dass auch die daran hängenden Jobs exportiert würden, sagt die Wirtschaftsprofessorin Bangara Chikatsa.
It means we're exporting all the jobs, and if we want to change, we need to stop that. So probably we can put in policies that these minerals should be processed to a certain extent within the country, so that at least we can create jobs for the population of the country.
Diese Jobs, die könnten auch im Tourismus entstehen. Denn bisher läuft Malawi bei vielen Reisenden noch unter dem Radar. Auch weil die touristische Infrastruktur an vielen Orten fehlt. Das Potenzial aber ist eigentlich groß. Das Land vermarktet sich selbst, vor allem wegen der Herzlichkeit der Menschen, als das warme Herz Afrikas. In Malawi leben wieder die sogenannten Big Five, die Touristen bei einer Safari bestaunen können, also Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard. Am Malawisee gibt es kristallklares Wasser und Sandstrände. Vor allem aber die politische Stabilität und die Sicherheit in Malawi sind eigentlich Trumpf beim Kampf um die Gunst der Touristen. Und auch nach Ansicht der Entwicklungsexpertin Thokozile Chizala könnte genau diese Stabilität helfen, die Armut in Malawi irgendwann endlich zu besiegen.
We also have opportunities, I believe, to be a leader in the region, the quiet achiever that Malawi is, to be a leader in terms of advancing political stability. Back to that juncture that we have, where we have an opportunity to show that the curse is not necessary. It doesn't have to exist. I think that's something that keeps me hopeful.
Zum Abschluss wollte ich noch mehr über die Rolle von Deutschland in Malawi erfahren. Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, betreibt seit 1998 ein Büro in Lilongwe und ist seit mehr als 35 Jahren in Malawi aktiv. Und darum habe ich den Büroleiter Alan Walsch gefragt, wie wird das Geld von der GIZ denn vor Ort investiert?
Als GIZ sind wir in der technischen Zusammenarbeit vorwiegend in der Wissensvermittlung tätig. Das heißt, unser Hauptaugenmerk ist natürlich die Aufklärung, die Zusammenarbeit mit nationalen, mit lokalen und kommunalen Partnern, um über Workshops, über Seminare aufzuklären, neue Strategien zu entwickeln, sie selbst Lösungen entwickeln zu lassen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei, dass wir nicht mit fertigen Produkten kommen, sondern sie selbst initiieren, was gibt es an möglichen, an Lösungen, wie man was verändern könnte.
Hilfe zur Selbsthilfe wird das ja auch immer gerne genannt.
Und in kleinen Maßnahmen finanzieren wir dann natürlich auch Sachgüter. Die entwicklungspolitische Zusammenarbeit konzentriert sich auf Armutsbekämpfung und Erhöhung von Widerstandsfähigkeit, also der Resilienz gegenüber allen möglichen negativen Einflüssen, die dieses Land, dieses Binnenland ausgesetzt ist, ne, wie Klimawandel, Epidemien oder wirtschaftlichen Schocks, die ich in einer Fülle in den letzten 6 Jahren, wo ich hier bin, erlebt habe, wie ich das noch in keinem anderen Land erlebt habe.
Was bedeutet es aber, dass Malawi trotz der vielen Entwicklungsgelder, die aus Deutschland und anderen Ländern kommen, sich eben nicht wirklich entwickelt? Alan Walsch sagt, jetzt, wenn die Gelder gekürzt werden, aus den USA, aber ja auch in Deutschland, dürfte man erst wirklich sehen, dass sie tatsächlich einen Effekt haben oder hatten.
Ich habe ehrlich gesagt keine Lösung, wie dieses Land aus dieser Ecke rauskommen will oder kann. Und wenn jetzt noch die Gelder der Entwicklungszusammenarbeit gekürzt werden, hat das massive Auswirkungen auf das Land. Und da sehen wir noch lange nicht die Spitze des Eisberges. Das wird in dem nächsten Jahr, denke ich,
Es wird also spannend sein, wie sich die Lage in Malawi nun unter dem neuen alten Präsident Peter Mutharika, möglicherweise neuen Rohstoffeinnahmen, aber auch sinkenden Entwicklungsgeldern entwickelt. Ich hoffe sehr, ihr habt in dieser Folge etwas gelernt über ein Land, das wirklich selten in der Berichterstattung auftaucht. Ich habe euch noch ein paar Links zu anderen Berichten aus Malawi von mir in die Shownotes gepackt. Hört auch da gerne mal rein oder lest rein. Vielen Dank fürs Reinhören in dieser Folge. Ich hoffe, dass die nächste Folge dann wieder etwas schneller kommt. Die Abstände sind jetzt ja etwas unregelmäßiger. Ich freue mich trotzdem über alle, die reinhören und diesen Podcast weiterempfehlen und teilen. Das hilft mir wirklich sehr. Lasst auch gerne eine Bewertung da bei Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Julian. Ciao. Thank you.